Ich grüße euch ganz herzlich an diesem Sonntagmorgen zum gemeinsamen Gottesdienst. Es ist schön, wenn wir zusammenkommen dürfen, wenn wir gemeinsam Gott loben dürfen. Es war schön, diese Lobpreiszeit zu haben, wo wir sehen und hören dürfen, dass viele von euch das am Herzen haben, Gott zu loben. Und wir kommen heute in der Apostelgeschichte zu einem Thema, das irgendwie nicht ganz einfach ist. Wir werden nun in der Apostelgeschichte zunehmend mit Widerständen konfrontiert, Widerstände gegen die Verkündigung der Botschaft von Jesus, der Sündenvergebung und der Auferstehung. Das sind die Steine des Anstoßes sozusagen. Und diese Widerstände werden uns jetzt begegnen bis an das Ende der Apostelgeschichte. Aber nicht nur Widerstände, sondern auch, wie diese Widerstände überwunden werden. Ich habe in der ersten Predigt, als ich das Blatt ausgegeben habe, eine Übersicht über die ganze Apostelgeschichte abgedruckt, und dort sehen wir, dass dieses Buch in mehrere Abschnitte unterteilt wird, und jeder Abschnitt endet damit, dass Widerstände überwunden werden und Wachstum geschieht. Zum Beispiel am Ende des ersten Teiles, Kapitel 6, Vers 7, da lesen wir: und das Wort Gottes wuchs. Und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr. Und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Also sogar hier lesen wir, dass Priester gläubig wurden. Die Gruppe von Menschen, wo in Jerusalem der größte Widerstand ausgegangen ist, viele von denen wurden gläubig an Jesus Christus. Und so sehen wir Widerstände, ja, aber die Widerstände werden überwunden und die Gemeinde wächst. Und so lesen wir heute diesen Text, dass die Gemeinde, nachdem die Apostel freigelassen wurden, wieder zusammengekommen ist und sie haben miteinander gebetet. Als sie aber freigelassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündigten alles, was die obersten Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Du, Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darinnen ist. Du hast durch den Mund deines Knechtes David gesagt: Warum tobten die Heiden und ersannen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnten sich auf und die Fürsten versammelten sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten, den Christus. Ja, wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und verleihe deinen Knechten dein Wort, mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Die Überwindung der Widerstände geschieht durch die Kraft Gottes, durch das Eingreifen Gottes. Sie wurden mit Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Gott sah ihr tiefstes Verlangen und stattete sie mit Kraft aus. Wir lesen dann ein paar Verse später, und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war auf ihnen allen. Widerstände von außen, das ist das Erste, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Wir haben bereits gehört, letztes Mal, dass die Apostel gefangen genommen wurden, jetzt sind sie wieder freigelassen worden. Widerstände von außen, von denen, die nicht wollen, dass das Evangelium in der Weise verkündigt wird. Und Widerstände von außen erleben auch unsere Brüder und Schwestern weltweit, die unter Verfolgung sind. Daniel hat es schon kurz angesprochen. Es wird heute, gedenken wir als Gemeinden, als Kirche, den verfolgten Brüdern und Schwestern weltweit. Und es ist wirklich gigantisch, in all diesen Ländern, die so rot und orange eingefärbt sind, geschieht Christenverfolgung. Dieses Jahr wird besonders gedacht an Christen in Nicaragua, ein Land, das ja in der letzten Zeit ein bisschen in die Schlagzeilen gekommen ist. Dann Mali, ein Land in Afrika. Und als drittes wird Myanmar gedacht, Burma ehemals. Das sind die drei Länder, in denen dieses Jahr Schwerpunkte sind. Und bei Burma möchte ich daran erinnern, dass unser Bruder Thomas, der in Bern aktiv ist, er kommt aus Burma, er ist geflohen mit seiner Familie aus diesem Land wegen Verfolgung. Und denken wir daran, dass 380 Millionen Christen weltweit verfolgt werden. 380 Millionen Christen weltweit. Was lest ihr davon in den Medien? Welche Schlagzeilen lesen wir? Was hören wir? Was sehen wir im Fernsehen? Dann, wenn eine Kirche in die Luft gesprengt wird, dann, wenn ein Selbstmordattentäter Christen mit in den Tod reißt, dann lesen wir was davon, hören was davon, sonst hören wir nichts. 380 Millionen Christen sind von Verfolgung berührt, sie sind getroffen davon. Und wir fragen uns, warum werden Christen verfolgt? Warum sind die Apostel verfolgt worden? Und wir dürfen uns ja noch einer großen Freiheit erfreuen. Dafür sind wir dankbar, und Gott möge Gnade schenken, dass wir diese Freiheit auch wirklich zu seiner Ehre einsetzen. Aber Geschwister, eines ist sicher, auch wir erleben bereits in einem gewissen Maße Verfolgung und werden es noch mehr erleben. Auch in einem anderen Maße. Vielleicht nur in der Nachbarschaft, nur am Arbeitsplatz, wenn wir ausgelacht werden. Das ist noch relativ erträglich, und das müssen wir lernen, damit umzugehen. Ich habe kürzlich einen Spendenaufruf bekommen von der Schweizerischen Bibelgesellschaft, und dann steht hier PS. Die kantonale Steuerbehörde Bern verneint neuerdings ein öffentliches Interesse an der Bibel. Sie hat der Schweizerischen Bibelgesellschaft deshalb die Gemeinnützigkeit entzogen. Ihre Spenden an die Schweizerische Bibelgesellschaft sind damit leider nicht mehr steuerlich abzugsfähig. Ja, also das verkrafte ich, das sage ich euch. Mir ist es egal, ob ich das Geld, was ich da spende, ob ich das steuerlich abziehen kann. Aber das Faktum ist ein Skandal. Wenn man denkt, was sonst alles gemeinnützig anerkannt ist, hier sehen wir eine Feindschaft. Hier sehen wir einen Widerstand im Kleinen, aber der nimmt zu. Und Ich habe kürzlich auch gelesen von einer Organisation, die sich um Frauen bemüht, schwangere Frauen bemüht, dass sie nicht abtreiben. Sie unterstützt in schwierigen Phasen ihres Lebens. Auch denen wurde die Gemeinnützigkeit entzogen. Also da fragt man sich, stimmt das noch irgendwie zusammen mit unseren Werten, die wir uns eigentlich auf die Fahne geschrieben haben? Warum aber, zurück zur Frage, warum werden Christen verfolgt? Warum wird verfolgt, was Gott für gut und richtig hält? Wir haben es gehört, wie die Gemeinde betet, sie zitieren aus dem Psalm 2, warum tobten die Heiden? Und sannen eitles die Völker oder nichtiges die Völker, wobei hier leider sogar die Volksscharen Israels gemeint sind. Es ist ein Toben gegen Gott. Und es ist interessant, wie die versammelte Gemeinde diesen Psalm auslegt, interpretiert, ja wahrhaftig gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den Gesalbten, den Christus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel. Das ist die Interpretation dieses Psalms. Also wenn ihr zukünftig Psalm 2 lest, dann wisst ihr, was gemeint ist. Und es ist deswegen auch spannend, weil diese Psalmen, auch Psalm 110, wo wir gelesen haben von den Feinden gegen Gott und gegen den, der sich zur Rechten Gottes sitzt und die Überwindung und den Sieg über die Feinde, diese Psalmen werden vielfach endzeitlich ausgelegt. Und das kann durchaus sein, dass diese Psalmen auch von einem endzeitlichen Kampf sprechen, doch der Fokus ist Jesus Christus. Der Fokus der Endzeit in der Heiligen Schrift ist das Auftreten Jesus. Am Ende der Tage kam Jesus, lesen wir. Als die Fülle der Zeit erfüllt war, kam Jesus. Geschwister, und das ist deswegen so wichtig, weil viele von uns auch in diesen schwierigen Zeiten, in denen wir uns befinden, wie gebannt darauf warten, auf den Antichristen. Und ihre Zeit und ihre Energie darin investieren, sich die Frage zu stellen, wer ist der Antichrist? Wann tritt er auf? Was sind die Zeichen? Und Geschwister, wir sollen wachsam sein. Wir sollen treu bleiben. Aber der Fokus ist, dass wir Jünger Jesu sind und dass wir treu das Wort Gottes verkündigen, dass wir seine Zeugen sind, wie die Aposteln und die ersten Christen. Wir sollen Zeugen Jesu sein und wir sollen treu den Willen Gottes tun. Das ist unser Job, das ist unsere Verantwortung. Also es ist ein Toben der Könige, der Fürsten, der Heiden und sogar des Volkes Israel gegen den allmächtigen Gott. Sie wollen die Herrschaft Gottes abschütteln. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke, lesen wir dann weiter im Psalm 2. Diese Machthaber, sie wollen die Herrschaft selbst haben. Sie wollen selbst sagen, wo es lang geht. Sie wollen sich selbst bereichern. Sie wollen selbst die Macht haben. Da sind ihnen Christen ein Dorn im Auge. Die sagen, nein, Gott ist König. Gott ist Herrscher. Was Gott will, das ist richtig. Und das ist vielen ein Dorn im Auge und viele der Länder, die ihr kurz gesehen habt, die akzeptieren das nicht, dass Christen sagen, wir widerstehen den ungöttlichen und falschen Ideen von Machthabern. Und wie gesagt, der tiefste Grund ist die Auflehnung, die Rebellion gegen Gott. Vordergründig trifft es Menschen, und wir wollen wirklich dann auch für diese Geschwister in der Fürbitte eintreten. Und in letzter Konsequenz ist es Gott, gegen den rebelliert wird. Die Überwindung, ich habe es schon angedeutet, die Überwindung geschieht dadurch, dass Gott mit Macht eingreift. Er erfüllt die Gemeinde mit seinem Heiligen Geist, sie bekommen Kraft und sie reden das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Ihr Fokus, wie ich vorhin gesagt habe, ist Jesus Christus und das Wort Gottes. Darauf sind sie fokussiert. Und deswegen können sie auch mit Freimütigkeit das Wort Gottes verkündigen. Und ich darf wirklich an der Stelle auch sagen, dass wir, wenn wir für unsere verfolgten Geschwister beten, dass sie selber immer wieder sagen, betet für uns, dass wir ausharren. Betet nicht in erster Linie darum, dass es uns besser geht, obwohl, Geschwister, lasst uns auch dafür beten, dass es den verfolgten Geschwistern besser geht. Aber sie sagen, betet für uns, dass wir treu bleiben. Betet für uns, dass wir das Wort Gottes verkündigen. Betet für uns, dass Menschen in unserer Umgebung zum Glauben kommen. Die Überwindung geschieht durch das übernatürliche Eingreifen Gottes, auch davon berichten Christen unter Verfolgung, dass sie das übernatürliche Eingreifen Gottes erleben, in teilweise sehr spektakulärer Art und Weise. Und wir sehen jetzt hier in der Apostelgeschichte, dass sich als Reaktion dieser Überwindung die Gemeinde massiv ausweitet, massiv ausbreitet. Und wir lesen dann in dieser Stelle, dass sie, Daniel hat das schon angesprochen, ganz zu Beginn, sie haben alles gemeinsam gehabt. Sie haben ihre Güter geteilt. Sie waren Brüder und Schwestern im tiefsten Sinne des Wortes. Es war auch niemand bedürftig unter ihnen, lesen wir. Und das war unter anderem ein Grund, warum sich das Evangelium so ausbreiten konnte. Denn es war auch niemand bedürftig unter ihnen. Wenn Armut herrscht, dann müssen wir Menschen uns darum kümmern, dass wir was zu essen haben. Wir haben dann keine Zeit mehr, das Evangelium zu verkündigen. Übertrieben gesagt, ihr wisst, was ich meine. Aber nein, es herrschte kein Mangel in dieser Gemeinde, in dieser Urgemeinde, und das Wort Gottes konnte mit Vollmacht verkündigt werden. Und nun ein trauriges Kapitel. Widerstände von innen. Das ist ein kleiner Schock, wenn wir in der Apostelgeschichte lesen, alles ist so toll, alles breitet sich mit Macht aus. Und plötzlich lesen wir, ein Mann aber mit Namen Ananias verkaufte ein Grundstück zusammen mit seiner Frau Sapphira und schaffte etwas von dem Erlös für sich beiseite mit dem Wissen seiner Frau. Und er brachte einen Teil davon und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Petrus aber sprach, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, so dass du den Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös des Gutes etwas für dich auf die Seite geschafft hast? Hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können? Und als du es verkauft hattest, war es nicht in deiner Gewalt? Warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Wiederum sehen wir hier, der letzte Widerstand ist Gott. Und in diesem Abschnitt sehen wir auch den tiefsten Grund für den Widerstand gegen Gott. Es ist Satan. Warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Übrigens, Satan bedeutet Widersacher, der Widersacher. Er ist der Vater der Lüge. Und durch diese innere Gesinnung von Ananias und Sapphira konnte Satan ihr Herz erfüllen. Sie haben behauptet, alles Gott widmen zu wollen, aber haben etwas beiseite geschafft. Sie haben Gott belogen. Und Petrus, der betont, dass das völlig freiwillig war. Also das ist wirklich was Schönes. Das Geben in der Gemeinde ist etwas Freiwilliges. Ich sage immer, wenn mich jemand fragt, ja, muss ich den Zehnten geben? Ja, wenn du willst. Aber wenn du reich bist, gib mehr. Und wenn du arm bist, gib weniger oder vielleicht gar nichts. Gib das, was du kannst. Es ist freiwillig. Aber es ist eine ernste Sache, wie wir hier sehen, dass wir Dinge vor Gott behaupten und dann nicht tun. Das ist eine ernste Sache. Geschwister, und das ist nicht eine Nebensächlichkeit gewesen, was hier geschehen ist, denn in dieser Urgemeinde, da war eine Dynamik vorhanden, die können wir uns nicht vorstellen. Ich lese kurz nochmal, was da alles geschehen ist. Durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk, und sie waren alle einmütig beisammen in der Halle Salomos. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen. Doch das Volk schätzte sie hoch. Ihr wisst ja, hier war eine, ich sage es, eine heilige Atmosphäre echter Gottesfurcht. Und inmitten dieser Dynamik, inmitten dieser Stimmung, dieser Atmosphäre, geschieht nun das, dass dieses Ehepaar beschlossen hat, Gott zu belügen. Die Überwindung, ja, es ist wiederum das übernatürliche Eingreifen Gottes, wie dieses Problem überwunden wird, aber es ist schockierend. Ich sage das, bevor ich diesen Vers lese. Als aber Ananias diese Worte hörte, fiel er nieder und verschied. Und es kam große Furcht über alle, die dies hörten. Hier hat Gott ein Exempel statuiert. Geschwister, wir können froh sein, dass das nur ein Exempel war. Denn wenn Gott mit jedem von uns immer so handeln würde, dann befürchte ich, dass wir die eine oder andere Überraschung erleben würden unter uns. Es war ein Exempel. Genauso wie wir letztes Mal gesehen haben, dass diese Heilung ein Exempel war für das machtvolle Eingreifen Gottes. So hat Gott auch hier machtvoll eingegriffen, ein Beispiel gezeigt, Leute, das geht nicht. Man kann mit Gott nicht spaßen. Es heißt einmal in der Heiligen Schrift, Gott lässt sich nicht spotten. Was ein Mensch sät, das wird er ernten. Das heißt, wenn wir als Jünger Jesu mit Gott unterwegs sind, das ist etwas Ernstes. Es ist etwas Schönes. Wir sehen, wie die Dynamik in dieser Gemeinde ist, aber es ist etwas Ernstes. Und das schließt sich nicht aus. Vielfach steht die Frage im Raum, ja, waren diese beiden überhaupt gläubig? Ich weiß es nicht. Aber ich werde nur erinnert an einen Text aus dem 1. Korintherbrief, wo Paulus die Gemeinde in Korinth ermahnt im Zusammenhang mit dem Herrenmahl, mit dem Abendmahl, wo es offensichtlich ein bisschen wild zu und her gegangen ist und das Abendmahl in einer unwürdigen Art und Weise gefeiert wurde. Und dann sagt Paulus, denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Ein ernstes Wort. Das heißt, auch später noch gab es diese Problematik und Paulus sagt, schaut euch um. Und an dieser Stelle möchte ich wirklich ganz klipp und klar sagen, dass es nicht darum geht, dass jede Schwachheit, jede Krankheit, jeder Todesfall damit zu tun hat, dass Gott verunehrt wird. Also man könnte hier sozusagen mit Angst machen. Und das ist ja vielfach geschehen im Laufe der Kirchengeschichte, das wissen wir ja. Aber die Bibel sagt nicht, dass wir Angst haben sollen vor Gott oder dass wir aus Angst ihm nachfolgen sollen. Der Johannes, der Apostel der Liebe, sagt ausdrücklich, Furcht ist nicht in der Liebe. Unsere Motivation, Gott nachzufolgen, ist, weil wir Gott lieben. Und gleichzeitig werden wir vor einem Doppelleben gewarnt. Niemand von uns ist davor gefeit. Und Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Haben wir auch im Jakobusbrief kennengelernt. Er kennt unser Herz, er lässt sich nicht spotten und er möchte, dass wir ihm aus Liebe dienen und ihn nicht belügen, ihn nicht betrügen. Und jetzt, Geschwister, fragen wir uns, wie ist in so einer Atmosphäre überhaupt Wachstum möglich? Das ist gefährlich, Christ zu sein. Einerseits wirst du verfolgt und andererseits kann es sogar sein, dass Gott selbst sich gegen einen Jünger wendet. Wie kann da jemand zum Glauben kommen? Wie kann da die Gemeinde wachsen? Das ist doch ein Widerspruch in sich selber. Wir hatten gelesen gehabt, dass niemand gewagt hatte, sich der Gemeinde anzuschließen, wie man sich einem Verein anschließt. Ja, wenn du gern Fische fängst, dann gehst du zum Fischereiverein oder Blumenverein oder was es alles gibt oder Turnverein. Aber nicht so in der Gemeinde. Die Gemeinde ist kein Verein, dem ich mich einfach anschließe, sondern wir lesen, dass Gott Gläubige hinzutut. Obwohl diese Dramatik besteht, lesen wir, und immer mehr wurden hinzugetan, die an den Herrn glaubten, eine Menge von Männern und Frauen. Gott selbst hat hinzugetan. Das haben wir auch in Kapitel 2 schon gelesen, dass Gott zur Gemeinde hinzugefügt hat. Gott hat Menschenherzen so berührt, dass Menschen sich bekehrt haben, sich der Gemeinde angeschlossen haben, Teil der Gemeinde geworden sind. Und wir lernen daraus, nicht wir fügen Menschen zur Gemeinde hinzu, sondern Gott fügt zur Gemeinde hinzu. Nicht wir bauen Gemeinde. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt. Wir bauen Gemeinde. Ja, ich meine, das ist ja nicht ganz falsch. Wisst ihr, was ich meine? Da ist ja auch ein was Wahres dran. Aber Gott ist es, der seine Gemeinde baut. Unser Job ist es, wie auch bei den Aposteln, dass wir Gottes Wirken nicht behindern. Es ist nämlich leider die Realität, Geschwister, dass wir als Menschen vielfach Gottes Werk behindern. Heuchelei, dieses Doppelleben, dass man also Wasser predigt und Wein sauft, ihr kennt dieses Sprichwort. Heuchelei ist eines der größten Gegenargumente von Nicht-Christen gegenüber der Kirche. Ja, schaut euch die Christen an. Die machen ja, die reden ja auch nur. Ein Doppelleben. Sie reden so und tun das. Und das ist Gott ein Gräuel. Da behindern wir Gott. Gott möchte aber vielmehr, dass wir treu sind, dass wir so leben, wie er es will, dass wir seine Zeugen sind, dass wir das Wort Gottes weitersagen. Und mir gefällt dieser Begriff, Zeuge zu sein. Ich muss nicht einem Menschen die Bibel von A bis Z erklären können, aber ich muss bezeugen können, Jesus ist in mein Leben gekommen. Er hat mir meine Sünden vergeben. Er ist da durch seinen Heiligen Geist. Natürlich, wenn ich Christ bin, dann lerne ich die Bibel kennen und kann auch auf viele Fragen, die Menschen mir stellen, eingehen und auch hier unterstützen. Also, machen wir die Augen auf, wo wirkt Gott? Wo berührt er Menschen? Und diese Menschen wollen wir einladen, diese Menschen wollen wir ermutigen, sich taufen zu lassen zum Beispiel. Wir wollen sie ermutigen, sich der Gemeinde anzuschließen und auch sie integrieren. Aber Gott muss zuerst hinzugetan haben. Das ist das Entscheidende, das müssen wir auch prüfen sozusagen. Geschwister, ich hoffe, ihr habt ebenso wie ich eine große Sehnsucht, dieses mächtige Wirken Gottes unter uns zu erleben. Ich habe eine große Sehnsucht, Gottes Wirken zu erleben. Und in gewisser Weise dürfen wir das auch erleben. Und was mir wieder bewusst geworden ist, ich habe es schon angedeutet, es ist nicht ungefährlich, in der Nachfolge Jesu Christi zu stehen. Einerseits bedeutet das Verfolgung, Geschwister, und das ist eine Realität. Alle, sagt Paulus, alle, die im Herrn leben wollen, werden verfolgt werden. Mit dem müssen wir uns abfinden. Aber Geschwister, das ist nicht das letzte Wort. Das letzte Wort ist, dass Gott mit Macht wirken wird und die Widerstände überwinden wird. Ich möchte zum Schluss aus dem Psalm 111, aus dem ich heute schon in der Anbetungszeit zwei Verse gelesen habe, noch mal zwei Verse lesen. Da heißt es, er hat Erlösung gesandt zu seinem Volk, seinen Bund verordnet auf ewig, heilig und furchtbar ist sein Name. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Eine gute Einsicht für alle, die sie ausüben. Sein Ruhm besteht ewig. Amen.